Ja, also ein bisschen der Versuch, in die Spiritualität der orthodoxen Kirche einzutauchen. Du hattest ja letztes Mal schon gesagt, Anita, dass das oft so fremd wirkt. Und natürlich kann man das jetzt auch nicht in einem Referat von einer Dreiviertelstunde ändern, aber so ein bisschen ein Gefühl geben, worum es geht. Ja, ich denke, eines, was so wirklich typisch ist für die orthodoxe oder eigentlich alle Ostkirchen ist eben die Bedeutung der Bilder, sowohl die ausgemalten Kirchen als auch die Ikonen, was für Katholiken vielleicht noch nicht ganz so fremd ist, für Protestanten noch mal ein Stück fremder. Und da steht auch eine große Theologie hinter. Man muss ja auch schon irgendwie rechtfertigen, sozusagen, wieso man Ikonen küsst, wieso man sie auf eine Art verehrt. Und das wurde dann auch nochmal wirklich sozusagen lehramtlich festgehalten auf dem zweiten Konzil von Nizäa 787, nachdem es nämlich auch eine Zeit gegeben hatte, wo der oströmische Kaiser Leo der Isaurier die Verehrung der Bilder verboten hatte. Da sieht man natürlich auch, die oströmische Kirche befindet sich in einem Raum, der immer mehr auch vom Islam beeinflusst wird. Sozusagen die Muslime sitzen an der Reichsgrenze. Und die haben natürlich das ganz strenge Bilderverbot und da kann natürlich auch durch den Einfluss ist es dann wohl auch zeitweise zum Bilderverbot gekommen, aber letztlich hat man sich doch entschlossen, dabei zu bleiben und der Text eben von dem zweiten Konzil von Nizäa, also nicht zu verwechseln mit dem ersten, das wir letztes Mal hatten, wo die Arianer ausgegrenzt worden sind, wird eben diese Definition nochmal gebracht. Ich mache es gerade mal etwas kleiner, damit ich es lesen kann. Sowohl die Gestalt des kostbaren und lebensschenkenden Kreuzes wie auch verehrungswürdige heilige Bilder seien darzubieten, sowohl mit Farben gemalt als Mosaiken wie aus jedem anderen passenden Material. In den heiligen Kirchen, auf heiligen Gefäßen und Gewändern, an Wänden und auf Tafeln, als nämlich Moment, kann ich jetzt hier technisches Problem, den Bildschirm zu sehen. Als nämlich das Bild unseres Herrn und Gottes und Heilands Jesus Christus, wie auch unserer unbefleckten Herrin, der heiligen Gottesgebärerin und der verehrungswürdigen Engel und aller heiligen und segenbringenden Männer. Denn je öfter man sie in bildlicher Gestaltung sieht, desto mehr werden die, die sie betrachten, zur Erinnerung an deren Urbilder und zur Sehnsucht nach diesen angeregt und dazu ihnen Küsse und ehrende Gebete darzubringen. Nicht jedoch ihnen wirkliche Anbetung zukommen zu lassen im Sinne des Glaubens an sie, der nur dem göttlichen Wesen gebührt. Die dem Bild dargebrachte Verehrung geht ja auf dessen Urbild über. Und wer zu einem Bild hinbetet, betet eigentlich zu dem, was darauf abgebildet ist. Also man versucht sozusagen den Spagat zu halten, die Verehrung der Bilder zu rechtfertigen, aber klarzumachen, es geht natürlich nicht um das Bild selber, sondern das Bild ist ein Mittler, das eben versucht, etwas von dem Göttlichen darzustellen. Und darum geht es wirklich. Aber auch die ganze Formulierung zeigt, dass das natürlich ein Drahtseilakt ist und es sicher persönliche Frömmigkeiten gibt, die nicht unbedingt in die Richtung gehen und man das wahrscheinlich gar nicht oft genug in Erinnerung rufen kann, sozusagen die richtige Auffassung von dem Bild zu behalten. Und letztlich steht natürlich überhaupt, wenn eben im Gegensatz zum Judentum und zum Islam das Christentum, abgesehen von einigen protestantischen Kirchen dann später, die Bilder akzeptiert hat, hat das sicher eben auch etwas mit der christlichen Konzeption von der Menschwerdung Gottes in Jesus zu tun. Also wenn Gott Mensch werden kann, wäre das sozusagen auch legitim. Und sozusagen in dem Sinne als Mensch sichtbar war, ist auch das ein Grund zu sagen, dass es legitim ist, Gott in Bildern darzustellen oder beziehungsweise zu versuchen, sich ihm zu nähern dadurch. Ja, und auch schon in dieser Formulierung wird deutlich, dass orthodoxe Frömmigkeit auch sehr viel eben mit der Achtung des Geheimnisses zusammen zu tun hat. Und ich könnte mir denken, dass das vielleicht etwas ist, was das auch heute für westliche Christen so fremd macht, denn die evangelische Kirche hat das eigentlich überhaupt nicht und die katholische Kirche seit dem Zweiten Vatikanum auch nicht mehr so sehr. dass auch gerade dadurch, dass Eucharistieverständnis eben heute meist als ein Verständnis des Mahles betont wird, sind viele Aspekte, dass es sich hier um ein Mysterium, ein Geheimnis handelt, dem man sich auch nur besonders vorbereitet nähern kann. Das sind Dinge, die in den westlichen Kirchen nicht mehr so bewusst sind. Und das spiegelt sich auch schon in der Architektur der Kirchen wieder, wo wir hier eben ein sehr schönes Beispiel haben von der Kirche von Schifter, einer der Kirchen. In dem Ort gibt es insgesamt drei Kirchen, die ausgegraben sind. Die größte der Kirchen, die Nordkirche, die eben im 5., 6. Jahrhundert eine Kirche war, die wahrscheinlich sowohl von Ortsansässigen als auch von Pilgern besucht worden ist. Und der Kirchenkomplex hat also zunächst mal einen Vorhof. Und auch der vordere Teil, also der in Richtung auf die Kirche hingehende Teil, hat hier auch noch mal einen besonderen Vorraum, wo man dann durch drei Türen in den eigentlichen Kirchenraum hineingehen kann. Und dieses Stück Vorraum war eigentlich der Ort, wo die Katechumenen gestanden haben. Das heißt, diejenigen, die sich auf die Taufe vorbereitet haben. Und das waren ja in der alten Kirche keine Babys, sondern Erwachsene sind getauft worden. Und die haben sich auch ein ganzes Jahr lang vorbereitet auf die Taufe. Und man hat auch gesagt, solange die noch nicht getauft sind, dürfen die nicht wirklich im Gottesdienstgebäude drin sein. Denn da wird das Mysterium der Eucharistie gefeiert und das ist nur für die Eingeweihten. Und das ist bis heute auch in der orthodoxen Liturgie gibt es zwischen dem Wortgottesdienst und der Eucharistiefeier wird dann eben auch gesagt, die Katechumenen müssen rausgehen. So, das würde auch gelten eben für Personen, die überhaupt keine Christen sind, die eigentlich auch eben nicht bei der Eucharistiefeier dabei sein sollten. Und deswegen ist auch das Baptisterium, also da, wo die Katechumenen dann getauft worden sind, liegt nicht in der Kirche selber, sondern auch in einem Seitenraum, nämlich dann hier hinter an dieser Seitenwand, weil eben erst nachdem sie getauft worden sind, und die Taufe war damals immer in der Osternacht, dass sie dann eben feierlich auch durch die Seitentür hier dann in die Kirche einziehen konnten. Also das ist schon mal das Erste zu sagen, das eigentliche Kirchengebäude ist eigentlich nur für Eingeweihte da. Und es hat dann die Form einer altrömischen Basilika mit drei Schiffen. Eben das mittlere Schiff ist ein Stück breiter, wie man das auch hier an der breiteren Wand sieht und die beiden Seitengänge. In der großen Apsis stand der Altar und die beiden kleinen Apsiden waren als Sakristei und als Raum, wo man das eucharistische Brot aufgewahrt hat. Und es gibt dann irgendwann, das ist bei diesen Kirchen nicht immer eindeutig zu sagen, wie weit das schon war. Also man sieht, es gehen Stufen rauf in den Altarbereich und irgendwann fängt dann eben auch an, dass eine wirkliche Ikonostase errichtet wird. Eine Wand, die eine Öffnung, eine Tür in der Mitte hat, die eben im Laufe der Liturgie geöffnet und geschlossen wird, aber auch hier nochmal einen weiteren Schritt zu haben, zu sagen, auch selbst die Gemeinde, die zwar anwesend ist bei der Feier des Mysteriums, aber es bleibt doch sozusagen ein gewisser Schleier des Geheimnisses da. Also das kann man hier in den Ausgrabungen von Schifter, was ja auch auf unserem Besichtigungsplan war, sehr schön sehen. Und die moderne Kirche von Tapka, die ja Quartier wäre im Norden, hat dasselbe im Grunde, wenn man ja auch dort die Überreste einer ähnlich gebauten byzantinischen Kirche gefunden hat, die ist eigentlich in den 1980er Jahren nach diesem Stil wieder aufgebaut worden. Also wir haben auch hier erstmal einen Zugang in den Innenhof hinein. Und danach, wo also die Katechumenen hätten hingehen können, und danach beginnt der eigentliche Kirchbau. Und der sieht im Inneren eben auch, ist eben in drei Schiffe geteilt, und wieder mit der Apsis und dem Altar. Und eben hier, weil es eine katholische Kirche ist und keine orthodoxe, hat man keine Ikonostase errichtet, aber sozusagen ist eine gewisse Erinnerung und Anpassung an die orthodoxe Tradition, sind hier die beiden Ikonen von Maria mit dem Kind und von Jesus als dem Weltherrscher zu sehen. Das sind eben auch Ikonen, die immer an zentraler Stelle in der Ikonostase zu sehen sind. Und auf die Weise ist also auch da die traditionelle Architektur gewahrt worden. Ja, was wir jetzt nicht gesehen hatten in den beiden Bildern vorher, dass das Ganze natürlich ausgemalt war. Und hier komme ich nochmal, noch einige Bilder von heutigen benutzten Kirchen. Hier ist die orthodoxe Gabrielskirche in Nazareth, wo wir eben hier die Ikonostase sehen, die dann auch, wenn sie eben geschlossen ist, mit einem Vorhang geschlossen ist und an den Seiten die Bilder. Darstellung zu sehen. Ähnliches bei der griechisch-orthodoxen Apostelkirche in Kapernaum, wo man hier durch die Aufnahme kann man sehen, was eben typisch ist, dass in der Apsis immer Maria mit dem Kind dargestellt ist. Und das Bild hatten wir schon am letzten Mal gesehen, eben auch das griechisch-katholische Patriarchat mit einer Kirche nach demselben Programm. Und das ist eben gerade das, was die unierten Kirchen kennzeichnet, dass sie eben sowohl ihr Kirchenprogramm als auch die Liturgie in der Art, wie sie die orthodoxe Kirche feiert, behalten haben. Was ist eigentlich, Manita, hatte ich dir das Bild auch geschickt oder hatte ich das vergessen? Das ist nämlich nochmal eine eigene Datei. Ne, hatte ich wahrscheinlich dann doch vergessen, kann ich noch nachschicken. Es ist nämlich bei diesen Kirchen nicht so, man kann nicht malen, was man will und wo man will, sondern es gibt sehr genaue Vorschriften, wie das aussehen soll. Das ist hier, ich habe das kopiert aus einem Reiseführer über Zypern, darum kommen hier die zypriotischen Heiligen vor. Also das wäre natürlich in anderen Ländern was anderes. Und wenn man die vertikale Hierarchie, also von oben nach unten sieht, dann ist erstmal die himmlische Sphäre, die in der Kuppel angedeutet ist, mit dem Pantokrator. Da sehen wir noch ein Bild, eben Jesus als der Weltherrscher dargestellt und umgeben von den Engeln und den Propheten. Dann ist die Übergangssphäre, wo auch immer hier in den Seitenfächern die vier Evangelisten, die ja eben auch das göttliche Wort sozusagen verschriften in die Menschensphäre hinein. Und auf dieser Ebene sind dann die Szenen aus dem Leben Jesu zu sehen. Und auf der Ebene, wo sich auch die Gläubigen befinden, sind nochmal Heilige zu sehen, die sozusagen die vorbildhaften Gläubigen sind. Den man nacheifern soll. Wir können noch mal gerade zurückgehen. Also hier sehen wir das so, das untere hier, das ist die Sphäre der Heiligen. Hier die beiden mit dem Kreuz, das sind Konstantin und Helena, dem die Begründer der Grabesauferstehungskirche. Hier darüber die Szenen aus dem Leben Jesu. Hier haben wir gerade die Auferstehungsszene. Und die höchste Szene ist eben, da sehen wir gleich noch ein genaueres Bild, ist eben hier oben mit dem Weltherrscher dargestellt. Also das sind die drei Schichten, die eigentlich jede dieser Kirchen hat und eben auch so irgendwo den Wunsch ausdrückt zu sagen, wir möchten es eigentlich erheben von der irdischen Sphäre in die göttliche. Und das Horizontale hatten wir ja schon gesehen, also es gibt den Eingang, dann eben den Raum, wo die Gemeinde ist. Es kommt dann die Bilderwand, die Ikonostase, die zwischen dem Gemeindebereich und dem Altarraum trennt. Und in der Apsis ist eben immer Maria mit dem Kind dargestellt. Ja, hier so sieht eben die klassische Kuppel aus mit Jesus als dem Pantokrator, als der Weltherrscher. Also eine, wer eben sozusagen als ja als thronende Person dargestellt wird, ein Buch in der Hand hält und eben hier von den Engeln und den Aposteln auch umgeben ist. Und hier in dem weiteren Hinuntergehen kann man eben schon die Darstellung der vier Evangelisten sehen, die sozusagen das Wort aus dem Göttlichen in den menschlichen Bereich hinübertransportieren. Und hier kann man eben in der Kirche von Kapernaum schön sehen, gerade weil die Ikonostase hier nicht so hoch ist, dass sich in der Apsis hier die Darstellung von Maria mit dem Jesuskind befindet. Darstellung, die man eben auch nochmal hier vorne findet. Und auf der Ikonostase ist auch gerade auch oft in den Holzschnitzereien an der Tür selber ist auch immer die Verkündigungsszene, die Botschaft Gabriels an Maria, dass sie Jesus gebären wird, dargestellt, weil das sozusagen das Aufstoßen der Tür in das Heilige ist, der Moment, in dem Maria akzeptiert, die Mutter Jesu zu werden. Ja, und hier noch aus der Kirche von Kafarnaum ein Beispiel für die Heiligen. Da ist dann eben auch die Möglichkeit, lokale Heilige zu bringen. Also hier sind zwei Heilige, die mit Palästina verbunden sind. Onufrius, den wir hier auch eben sehr spärlich bekleidet sehen, was eben so seine asketische Tendenz als Wüsten-Eremit darstellt. Das sind Leute, die sich manchmal fast bis zu Tode gehungert haben, könnte man sagen. Und neben ihm ist Pelagia zu sehen, eine Dame, von der erzählt wird, dass sie ursprünglich eine Prostituierte und Schauspielerin war und dann eben ein Bekehrungserlebnis hatte und dann schließlich als Büßerin in einer Zelle gelebt hatte. Dieses Grab wird auf dem Ölberg neben der Himmelfahrtskirche verehrt, wo man gar nicht weiß, ob sie historisch überhaupt jemals in Jerusalem war, aber die Tradition jedenfalls existiert. Ja, und es gibt also 12 klassische, also die Namen dieser Darstellung habt ihr auch auf dem Arbeitsblatt. Es gibt also 12 klassische Darstellungen, die eigentlich jede Kirche nach diesem Bildprogramm hat, in der Ebene, wo das Leben Jesu dargestellt wird. Es können noch mehrere dazukommen. Zum Beispiel die Kirche von Kafarnaum hat gerade noch Szenen aus dem Wirken Jesu am See Genezareth dazu. Aber es gibt sozusagen ein Mindestmaß, was da sein muss. Und das repräsentiert natürlich, sehen wir dann nachher im Kirchenjahr auch die wichtigsten Feste. Und das sind also sowohl dann die Wandmalereien als natürlich auch in Form der Ikonen. Es gibt hier für jeden Festtag eben auch die Festikone, die dann auch, wenn der jeweilige Festtag ist, immer vor der Ikonostase aufgestellt wird. Ja, hier haben wir eine Darstellung der Verkündigung und man sieht ja, dass das aus einer Kirche, die englischsprachig ist, ist, denn die orthodoxe Kirche hat immer schon, nicht erst wie die katholische Kirche im Zweiten Vatikanum, akzeptiert, dass die Liturgie in der Landessprache stattfindet. Also jedes Mal, wenn ein Land neu christianisiert worden ist, hat man dort die Landessprache übernommen. Und von daher orthodoxe Christen in Deutschland, außer wenn sie Flüchtlinge sind, die ihre Traditionen aus einem anderen Land mitgebracht haben und die bewahren wollen, werden normalerweise Deutsch beten in einer deutsch-orthodoxen Gemeinde und eben in England oder in den USA, Kanada. Dann auch auf Englisch. Und das heißt dann eben auch, dass auch die Ikonen bzw. die Wandmalereien in der jeweiligen Landessprache beschriftet werden. Und die Beschriftung ist immer ganz wichtig, also weil es ist das Bild und eigentlich kennt es jeder, aber es ist auch verpflichtend, sozusagen den Namen jeder Darstellung dazu zu schreiben. Ja, und wir sehen hier eben die Begegnung von Maria und dem Erzengel Gabriel. Diese orthodoxen Darstellungen, die haben grundsätzlich verpflichtende Elemente. Auch die Farben sind immer wichtig. Man kann das nicht in beliebigen Farben malen. Was für die Verkündigungsikone klassisch ist, ist auch, dass man oben so in irgendeiner Form den Heiligen Geist auf Maria herabkommen sieht. Und in unserem Fall könnte man sagen, die Gäste Maria, es ist eine zustimmende Geste. Sie streckt ja auch ihre Hand dem Gabriel entgegen. Es gibt auch andere Ikonen oder Wandmalereien, die mehr so eine distanzierte, erschreckende Haltung darstellen. Also da ist ein bisschen künstlerische Freiheit da. Das nächste ist dann die Geburt Jesu, wo man in der Mitte eben die liegende Maria sieht und über ihr schon gewickelt, das neugeborene Jesuskind. Man sieht auch immer dann in der unteren Bildhälfte, wie der Säugling gewaschen wird. Man sieht Josef da sitzen, der, es wird zwar nie so in der Bibel beschrieben, aber man geht eigentlich immer davon aus, dass er schon ein älterer Mann war. Und er sitzt da vielleicht so ein bisschen nachdenklich zu versuchen zu begreifen, was da denn nun eigentlich geschehen ist. Und was auch immer wichtig ist, dass das Ganze vor dem Hintergrund einer Höhle ist. Also wie ja auch letztlich die Geburtskirche in Bethlehem, der Ort der Geburt ist eine alte Höhle. Und diesen Gedanken, also weniger ein Stall, was mehr die westliche Frömmigkeit kennt, obwohl hier auch schon Ochs und Esel Einzug gehalten haben, das ist eigentlich, glaube ich, schon eher ein westlicher Einfluss. Aber es ist jedenfalls eine Höhle und kein Stall in den Ikonen. Dann die Darstellung im Tempel, ein Fest, das am 2. Februar gefeiert wird, als Maria eben, nachdem sie sich von der Unreinheit der Wöchnerin gereinigt hat und das Opfer der Wöchnerin darbringen muss, mit dem Kind in den Tempel geht. Und dann sind ja dann Simeon, der hier das Kind auf dem Arm hält, und Hanna, die neben Josef steht, sind ja die beiden prophetischen Gestalten, die eben schon zwei sehr alte Menschen. Von Simeon sagt der Lukas-Evangelist, ihm war verheißen worden, dass er nicht sterben werde, bis er den Messias sieht. Und die beiden begreifen jetzt eben, dass der Messias da ist. Also diese vier Figuren, eben Maria und Josef und Hanna und Simeon, und gehören dazu, und natürlich das Jesuskind. Und bei Josef sehen wir hier das Paar von Tauben, das ist nämlich das Opfer für die Wöchnerin. Und an dieser Darstellung sieht man, dass die Maria und Josef offensichtlich eher ärmere Leute waren, denn das Opfer der Wöchnerin ist ein Opfer, das eben unterschiedliche Tiere bedeuten kann. Und die Ärmsten bringen eben Tauben, weil sie, wenn sie kein Geld für ein größeres Tier haben. Ja, dann die Taufe Jesu im Jordan dargestellt. Auch da sieht man den Jordan, also der wirkt wie ein ziemlich breiter Fluss. So wahnsinnig breit ist er eigentlich gar nicht. Und es ist schon auch so angedeutet mit diesen Felsen, dass das Ganze in der Wüste geschieht. Man sieht auf der einen Seite Johannes den Täufer, der Jesus tauft. Man sieht den Himmel sich öffnen, den Heiligen Geist herabkommen. Und dort unten, das sind wohl die Mächte der Unterwelt, die flüchten müssen vor Jesus. Also, das ist die traditionelle Darstellung der Taufe. Dann die Verklärung, wo es heißt, dass Jesus auf einen hohen Berg gestiegen ist, ist eigentlich schon nach einer Zeit seines Wirkens in Galiläa, und ihm dort Mose und Elia erscheinen. Also Mose kann man hier auch, also man steht auch auf Griechisch da, aber man sieht es auch Mose eben, weil er die Tora in Händen hält, und Elia hier mit, ja, als älterer Mann schon mit den grauen Haaren dargestellt, manchmal auch etwas in etwas asketischerer Kleidung noch als hier. Die Verklärung ist eigentlich in den Evangelien ja genauso in der Mitte vom Wirken Jesu nach Jerusalem. Da ist auch die erste Ankündigung des Leidens, und es ist eben das zweite Mal, wo der Himmel sich öffnet und Jesus als den geliebten Sohn bestätigt. Also von daher haben wir eigentlich hier in dem Übergang von der Taufe zur Verklärung genau diesen Gedanken. Und wenn Jesus hier in dieser weißen Farbe und so in einer mandelförmigen Hintergrund dargestellt ist, ist das die typische Darstellung für etwas, was schon den göttlichen Bereich darstellt. So wie es ja auch im Evangelientext gesagt wird, dass sich die Farbe seines Gewandes verwandelt hat. Und weil es eben heißt, dass er auf einen hohen Berg gestiegen ist, sieht man hier alle drei auf einem Berg stehen. Dann die Auferweckung des Lazarus, die wird ja nur im Johannesevangelium berichtet. Als Jesus schon nach Jerusalem gekommen ist und in Bethanien auf dem Ölberg, also etwas außerhalb von Jerusalem, eben bei den Geschwistern Maria, Martha und Lazarus Quartier genommen hat, und ebenso wie es Johannes erzählte, dann erfährt, dass Lazarus gestorben ist, schon 3 Tage im Grab liegt, und es gelingt eben Jesus, ihn ins Leben zurückzuholen. Und auch hier wieder die Darstellung der Grabhöhle. Und auch das heute verehrte Lazarusgrab in Bethanien ist auch wirklich eine Grabhöhle. Und im Hintergrund sieht man schon die Stadtmauern von Jerusalem natürlich. Ja, dann der Einzug in Jerusalem, also was jetzt die Palmsonntagsgeschichte kennt. Man sieht Jesus auf dem Esel einreiten, die Einwohner von Jerusalem, die ihre Kleider ausbreiten, der Übergang eigentlich von der Wüste, was ja wirklich der Ölberg ist, ja wirklich die Grenze zwischen Wüste und Stadt, und dann die Stadt Jerusalem. Und was hier interessant ist, also man muss sich ja für diese Zeit den zweiten Tempel vorstellen, und der hat in der Fantasie des Malers, der vielleicht Jerusalem in seiner Zeit gekannt hat, die Form des muslimischen Felsendoms angenommen, der an der Stelle des jüdischen Tempels steht. Da sieht man also auch, wie oft solche Malereien, wenn es irgendwie lokal topografisch wird, auch nicht versuchen, sozusagen das Jerusalem der Zeit Jesu zu rekonstruieren, sondern eher Dinge, die der Maler halt kennt, einbringen. Ja, dann die Kreuzigung, wo man eben immer Maria dort stehen sieht. Und auch hier den Schädel von Adam. Der ist immer zu sehen unter dem gekreuzigten Jesus, weil Paulus ja im, das ist der Römerbrief, sagt, dass Jesus der neue Adam ist, der die Schuld des alten Adam heilt. Und von daher dann so die Vorstellung kommt, an dem Ort, wo Adam begraben ist, da ist Jesus gekreuzigt worden und das Blut, das aus seiner Wunde herausgeflossen ist, ist auf den Schädel Adams geflossen und sozusagen ein symbolisches Zeichen für die Erlösung. Dann die Auferstehung, die im Grunde die Anastasis, die im Grunde eine Höllenfahrt ist. Also die Vorstellung, dass Jesus mit seinem Tod in die Hölle hineingesunken ist und dann bei der Auferstehung die Höllenpforten, die wir hier unten sehen, aufsprengt, aus der Hölle hervorkommt und die Verstorbenen herausholt. Und das sind hier Adam und Eva, die ersten Menschen, die als Erste herausgeholt werden. Und es werden dann alle anderen folgen. Hier die beiden Männer mit der Krone sind David und Salomo. Also der Gedanke, dass im Grunde genommen die großen Gestalten der Zeit vor Jesu durch das Auferstehungsereignis auch neues Leben finden. Und hier nochmal Johannes der Täufer. Auch dargestellt, eben auch mit dieser, die Hand, die auf Jesus weist, das ist eigentlich so etwas, was ihn charakterisiert. Und auch hier wieder, wie wir es bei der Verklärung gesehen haben, diese weiße, mandelförmige Aureole um Jesus, die eben zeigt, dass er jetzt schon im göttlichen Bereich und nicht mehr im menschlichen Bereich ist. Dann die Himmelfahrtsdarstellung, wo man Jesus schon oben im Himmel als den Weltherrscher sitzen sieht. Und die Jünger unten, und interessanterweise, obwohl das ausdrücklich gar nicht so gesagt wird, sondern sieht man auch Maria in der Mitte. Es wird in der Apostelgeschichte nur nachher gesagt, dass sie eben zurückgingen vom Ölberg nach der Himmelfahrt und dann eben alle, auch die Frauen, gemeinsam gebetet haben. Also man hat sozusagen wohl den Rückschluss gemacht, dass die Frauen dann wohl auch dabei waren. Und man sieht die beiden Engel, die den Jüngern sagen, dass so, wie sie Jesus fortgehen sehen, sie ihn auch wieder zurückkommen werden sie. Dann das Pfingstwunder, die Pentekoste. Da wird man auch, werden die Apostel meistens mit Maria in der Mitte, manchmal fehlt sie auch, aber die meisten Ikonen, so wie ich es gesehen habe, zeigen sie in der Mitte. Und so angedeutet, das kann auch stärker mit Feuerflammen sein, hier der Heilige Geist, der sich auf sie herabsenkt. Man sieht eben auch, dass das in der Stadt in Jerusalem geschieht. Und hier unten ist der Kosmos, die Welt zu sehen, in die jetzt sozusagen die Apostel hinausgeschickt werden. Und dann das Letzte ist etwas, was gar nicht im Neuen Testament berichtet wird, sondern nur in späteren christlichen Texten, die auch nicht mehr in das Neue Testament eingegangen sind. Der Tod oder die Entschlafung Marias, die man hier auf ihrem Sterbebett liegen sieht. Und die Erzählungen sagen eben, dass zu ihrem Tod nochmal alle Apostel zurückkamen nach Jerusalem, um sich von ihr zu verabschieden. Und am Kopf des Bettes steht Johannes, nach dem Johannesevangelium ja Maria in die Obhut gegeben wurde von Jesus, und am Fußende Petrus zu sehen. Und über dem Bett sehen wir schon Jesus wieder mit in der weißen göttlichen Sphäre, der bereits die Seele Marias in der Hand hält. Also auch der Gedanke, dass im Grunde genommen, dass sie zwar stirbt, aber sofort vom Tod auch in das neue Leben übergeht. Ja, das ist zur Ausgestaltung der Kirchen, und es ist eigentlich schon der Übergang auch in das Kirchenjahr, weil lässt sich ja alle die Darstellungen, die wir gerade gesehen haben, natürlich auch Feste sind. Und im Kirchenjahr muss man natürlich unterscheiden, genau wie auch im katholischen Kirchenjahr. Es gibt den beweglichen Jahresfestkreis, der eben letztlich sich um Ostern dreht, das ja kein festes Datum hat, sondern jeweils nach dem ersten Frühlingsvollmond bestimmt wird. Und es gibt das unbewegliche Kirchenjahr mit Festen, die eben ein festes Datum haben. Und wenn man jetzt zunächst mal den beweglichen Jahresfestkreis ansehen, der beginnt also in der orthodoxen Konzeption bei Ostern, also auch da ganz klar zu sehen, Ostern ist das wichtigste Fest. Dann sind die 7 Wochen bis Pfingsten mit Lesungen vor allem aus dem Johannesevangelium. Es folgt dann von Pfingsten bis Kreuzerhöhung, das ist am 14. September, sehen wir nachher in einem anderen Festkreis, 17 Wochen mit Lesungen aus Matthäus und Markus. Und dann haben wir die große Zeitspanne, in der natürlich auch das Weihnachts- und das Epiphaniefest liegen, von Kreuzerhöhung bis zur Vorfastenzeit. Das sind nochmal 15 Wochen mit Lesungen aus Lukas. Und dann beginnt eben wesentlich weiter ausgestaltet als in der katholischen Kirche, noch vor den großen Fasten die sogenannte Vorfastenzeit. Und da gibt es wirklich auch genaue Vorschriften, was man da nicht mehr isst. Also die Vorfastenzeit, umfasst 3 Wochen. In der ersten Woche gibt es noch gar kein Fasten. In der zweiten Woche sind es der Mittwoch und der Freitag, die in der orthodoxen Kirche sowieso immer spezielle Fasttage sind, wo die Gläubigen auf den Genuss tierischer Produkte und von Wein und Öl verzichten. Und in der dritten Woche wird dann ganz auf Fleisch verzichtet. Und diese Woche wird auch teilweise dann die Butterwoche genannt, denn als Ausgleich dafür werden dann besonders Milchprodukte, Käse und so weiter gegessen. Denn die werden ja dann, sobald das große Fasten beginnt, auch unter das Fastengebot fallen. Denn die großen Fasten, das ist dann im Grunde, das entspricht mehr oder weniger der katholischen Zeit, sind dann wirklich 6 Wochen, in denen auf den Genuss von allen tierischen Produkten außer Honig verzichtet wird, also kein Fleisch, keine Milchspeisen, keine Eier. Und abgesehen von Samstagen und Sonntagen wird auch auf Wein und Öl verzichtet. Und man kommt bei den großen Fasten, genau wie in der katholischen Kirche, auf 40 Tage. Eben der Samstag und der Sonntag werden nicht mitgezählt. Da sieht man vielleicht auch diese besondere noch Hervorhebung des Samstags, ist auch noch ein jüdisches Erbe, das die Ostkirchen vielleicht mehr gewahrt haben, als es die katholische Kirche getan hat. Und der Abschluss der großen Fasten ist dann der Lazarus-Samstag, der Tag vor dem, was die Katholiken als den Palmsonntag kennen, und eben der Herrntag der Palmen. Und dann kommt die heilige und hohe Woche, also was ihr als die Karwoche kennt, wo die Fastenvorschriften so weitergehen. Und besonders herausragend ist dann eben der heilige und hohe Freitag mit einer Lesung eigentlich aller Passionsevangelien, die in 12 Teile geteilt werden. Und ein besonderer Brauch ist noch, dass am Abend eine Grablegungsfeier gehalten wird. Und der hohe Sabbat dann gegen Abend hin, beziehungsweise in der Nacht mit dem Osterlob und 15 Lesungen aus dem AT. Und danach, also es ist dann schon, wenn der Morgen zum Sonntag angebrochen ist, wird eben auch das Fasten gebrochen und zum ersten Mal seit 7 Wochen im Grunde genommen darf wieder Fleisch gegessen werden, zum ersten Mal seit 6 Wochen wieder Milchprodukte. Also es ist da natürlich auch schon eine große Feier. Ich habe ja auch gerade noch mal eben die 15 AT-Lesungen erwähnt. Also man sieht gerade bei den großen Feiertagen, sehen wir gleich auch noch mal bei Weihnachten und Epiphanie, wie sehr sich in der Liturgie die orthodoxe Kirche auch bemüht, wirklich die hebräische Bibel durchzugehen und zu gucken, was passt für unser Thema und was sehen wir sozusagen als Prophetien an. Ja, ich habe hier noch ein paar Bilder, die die Feiern in Jerusalem zeigen, eben den Lazarus-Samstag. In Bethanien, El Azariah, an der östlichen Abhang des Ölbergs neben Jerusalem. Denn das Besondere der Jerusalemer Liturgie ist natürlich, man kann die Dinge am Originalort tun und von daher gibt es eine Menge an Prozessionen da. Und hier, das ist eben die orthodoxe Lazaruskirche, die neben dem Grab sich befindet. Man sieht den ganzen orthodoxen Klerus, die 4 Herren hier mit dem türkischen Fez, das sind die muslimischen Wächter, die eben die Kirchen seit spätestens im 19. Jahrhundert, vielleicht sogar schon noch früher hatten, wo eben die Kirchenführer auf ihren Prozessionen begleitet werden, um ihnen Sicherheit zu garantieren. Und das ist bis heute so, auch wenn die einziehen in die Grabes, in die Auferstehungskirche und die stoßen mit ihren Stöcken auf den Boden, also um ganz klar zu machen, bitte jetzt Platz machen dafür. Und eben an dem Lazarus-Samstag geht es nach Bethanien. Es folgt dann der Herrntag der Palmen. Hier sieht man auch die Prozession der Orthodoxen, wo dann auch immer die passende Ikone geschmückt mitgetragen wird. Das ist auch etwas. Und wir sehen immer die Palmenzweige und auch in der Auferstehungskirche selber den Klerus, die Prozession um das Grab machen mit den Palmenzweigen. Ja, und was wirklich charakteristisch ist für die Liturgie des Heiligen und Hohen Freitags sind die schwarz-violetten Gewänder. Also auch schon auch in dieser Masse der Leute in dieser Kleidung gibt es schon eine besondere Atmosphäre. Und natürlich hat auch die Musik eine bestimmte Ausstrahlung. Das sind stundenlange Gebete, die an diesem Tag gehalten werden, um wirklich die Trauer zum Ausdruck zu bringen. Ja, und dann kommt in Jerusalem eben, ist es am Kasamstag Mittag, weil man eben lange keine Liturgien außerhalb in den Nächten feiern durfte, kommt das Osterfeuer. Und wir haben hier ein Foto von 2020, wo eben nur 10 Personen in die Kirche durften, um es zu halten. Wir sehen also den Griechen, der das Osterfeuer aus dem Grab herausträgt, einen griechisch-orthodoxen Mönch dahinter, einen Armenier. Weil ansonsten ist das viel gedrängter. Ja, dafür wollte ich euch, ich hoffe, dass das klappt, eine Filmaufnahme zeigen von dem Osterfeuer. Da muss ich jetzt erstmal wieder das Textblatt, das ich euch geschickt hatte, aufmachen, um es auch unter den Link zu bekommen. Sekunde.
I cannot explain what I'm feeling. I'm feeling that I was dead, alive again. Yes, I'm feeling great. I cannot explain in the world, in the words. It's just a big emotion, and I'm in heaven. Chance from annual Christian Palestinian from the West Bank to come to celebrate to the Holy Land, to the church here. Many of the Christian people from the West Bank, they can't come.
Wait. Very special. special event to a lot of people, including us at the police. And of course, we want as many people to come. But our top priority is human life first. It's we don't want to create havoc and a big mess. We want to make sure that people come and they celebrate safely.
This Nobel-winning discovery can get you back to 2020 without glasses or contacts.
Ja, also man kann vielleicht so ein bisschen Eindruck bekommen von den ungeheuren Emotionen, die damit verbunden sind und natürlich auch das große Sicherheitsrisiko. Die Kirche hat nur diese eine Tür und wenn da Panik ausbricht, ist es nicht besonders lustig. Im 19. Jahrhundert hat es auch Tote gegeben bei manchen der Osterfeuer. Und die israelische Polizei ist von daher immer so im versucht, das irgendwie in Balance zu halten, einerseits möglichst vielen Leuten den Zugang zu ermöglichen, aber doch auch irgendwo zumindest den Vorhof frei zu halten. Denn es ist ja auch die Kirche selber ist ja auch noch mal mitten in einem Gewirr von engen Gassen. Also es reicht nicht mal, Leute aus der Kirche rauszubekommen, auch danach. Es kann keine Ambulanz hinfahren. Es gibt keine Möglichkeit, mit einem Wagen bis an die Kirche zu kommen. Also das sind eine Menge. Ich denke, in Deutschland gäbe es keine Chance, dass so eine Zeremonie erlaubt würde. Mir hat mal ein palästinensischer Christ gesagt, als auch mal wieder Streitigkeiten waren, eben wie weit der Vorraum freigehalten werden soll oder nicht. Es ist noch nie was passiert und es wird nie was passieren. Es ist sozusagen ein Wunder, auf das wir uns verlassen können. Aber die israelische Polizei ist da eher weniger glücklich mit, sich auf dieses Wunder zu verlassen. Und ja, von daher muss man jedes Jahr sehen. Aber es ist schon ein sehr besonderes Ereignis. Ja, soweit also der bewegliche Jahreskreis. Und dann kommen wir als nächstes zu dem unbeweglichen, der also seine festen Termine hat. Und eigentlich im Grunde genommen sind das alles Feste, die die katholische Kirche auch kennt. Das Besondere ist eben, dass das Jahr einen anderen Anfang hat. Und es gibt auch keinen Advent. Der Advent ist auch im Westen eigentlich eine eher späte Erfindung oder eine Entwicklung. Das orthodoxe Kirchenjahr beginnt am 1. September. Und vermutlich auch ein jüdischer Hintergrund, denn das jüdische Neujahr Rosh Hashanah fällt ja auch immer, je nachdem, wie das nach dem Mondkalender gerade fällt, aber eigentlich immer im September. Und wahrscheinlich hat sich diese Erinnerung gehalten. Und die deutschen Kirchen haben, das war nicht auf einer Einladung des orthodoxen Patriarchen, haben das auch als Gelegenheit gesehen. Ich weiß nicht, wer das heute de facto wirklich gemacht wird. Seit 2010 den 1. September als Tag der Schöpfung zu begehen, so wie auch das jüdische Neujahr als jeweils der Geburtstag der Welt gilt und da ja auch die jüdische Jahresrechnung herkommt. Dann haben wir am 8. September das Hochfest der Geburt der allheiligen Gottesgebärerin, Maria Geburt heißt es einfach im katholischen Kalender. Das gibt es eben in der katholischen Kirche, ist aber wesentlich weniger, denke ich, als bei den Orthodoxen im Bewusstsein der Gläubigen. Das sind dann nicht eher Leute, die, also natürlich Ordensleute in Klöstern wird es natürlich gefeiert, auch Leute, die jeden Wochentag in die Kirche gehen, bekommen es mit, aber ansonsten ist es etwas eher was weniger im Bewusstsein ist. Und der Ursprung dieses Festes ist das Weihefest der St. Anna-Kirche in Jerusalem, die eben als die Geburtskirche Marias gilt. Und überhaupt, dass wir etwas wissen von der Geburt Marias, geht auf ein Evangelium, das sogenannte Jakobus-Evangelium zurück. Ein Evangelium, das es nicht ins Neue Testament geschafft hat und eigentlich kein Evangelium im Sinne einer Erzählung des Lebens Jesu ist, sondern eher das Leben Marias erzählt. Und da wird eben von den Eltern Marias, Joachim und Anna, erzählt, ein älteres, unfruchtbares Ehepaar, das dann eben wunderbarerweise doch noch eine Tochter bekommt, Maria. Und auf diesen Text eben, der zwar auch in der orthodoxen Kirche kein kanonischer Text ist, aber hochgeschätzt, geht dieses Marienfest zurück. Es folgt dann am 14. September, auch das gibt es in der katholischen Kirche, obwohl es auch nicht so sehr im Bewusstsein ist, aber es existiert, das Hochfest der allgemeinen Erhöhung des kostbaren und lebendig machenden Kreuzes unseres Herrn. Auch das geht wieder auf die Jerusalemer Liturgie zurück. Konstantins Mutter Helena, die ja die erste Kirchbauerin im Land war und eben auch für die Einweihung der Grabes der Auferstehungskirche gesorgt hat, hat nach der Legende auch das wahre Kreuz Jesu gefunden. Und solange dieses Kreuz noch wirklich am Ort von Golgotha stand, wurde es eben am 14. September den Gläubigen feierlich erhoben gezeigt. Und darauf geht das Fest zurück und ist auch verbunden, ich glaube, das ist einen Tag vorher, das Weihefest der Auferstehungskirche. Und auch hier ist im Grunde genommen eine theologische Parallele zum Judentum, dass eben ungefähr in dieselbe Ecke der Versöhnungstag kommt. Das so wie eben der Gedanke ist, im Judentum durch den Ritus des Hohen Priesters im Allerheiligsten wird die Welt, wird Israel wieder versöhnt. Und in der christlichen Theologie ist eben das Kreuz, der Kreuzestod Jesu ist, der die Versöhnung mit Gott bringt. Und diese Parallele zum jüdischen Versöhnungstag wird ja auch in der Bibel im Hebräerbrief ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, dass Jesus eigentlich der neue hohe Priester ist, der sich selber darbringt. Dann haben wir, Entschuldigung, muss 21. November, nicht der September heißen, das Hochfest des Tempelgangs unserer Herrin. Ist auch ein katholisches Fest, aber auch wieder etwas, was in der katholischen Frömmigkeit eher weniger bewusst ist. Und geht auch auf ein Weihefest in Jerusalem, nämlich die von Kaiser Justinian im 6. Jahrhundert eingeweihte neue Marienkirche, die Hagia Maria Nea, zurück, die in der Nähe des Tempels errichtet wurde. Und es geht auch der Gedanke auf einen Teil der Erzählung im Jakobus-Evangelium zurück, nämlich, dass als Maria 3 Jahre alt war, ihre Eltern sie in den Tempel gebracht haben und sie dort im Tempel lebte und auch von einem Engel ihr Essen bekommen hat. Und dann eigentlich, bis sie geschlechtsreif wurde, bis sie ihre Menstruation bekam, eigentlich als reine Jungfrau im Tempel gelebt hat und erst dann eben klar ist, sie kann nicht weiter im Tempel bleiben wegen der Unreinheit durch die Menstruation und deswegen dann eben in die Obhut Josefs gegeben wird. So erzählt es das Jakobus-Evangelium. Am 25. Dezember dann natürlich das Weihnachtsfest. Auch hier eben eine lange Reihe von 8 AT-Lesungen. Was eigentlich für die Orthodoxie viel wichtiger ist, ist der 6. Januar. Es ist eben nicht einfach das Dreikönigsfest, als es im Westen bekannt ist, sondern das Hochfest der heiligen Theophanien, das heißt der Gottesoffenbarungen unseres Herrn Jesus Christus im Mysterium seiner Taufe. Also es wird hauptsächlich der Taufe Jesu gedacht und insofern hat das ja was mit den drei Königen zu tun, als man eben auch in der Anbetung der drei Könige auch schon eben ein Erkennen sieht, dass sich hinter diesem Kind eine Gottesoffenbarung verbirgt. Und von daher ist eben der 6. Januar für die Orthodoxie viel wichtiger als Weihnachten. Weihnachten ist ein Fest, das Rom entwickelt hat, oder auch als Fest, als christianisiertes Fest des Sonnengottes und ist zwar im Osten übernommen worden, aber in der Frömmigkeit ist der 6. Januar viel wichtiger und hat eben auch 13 Lesungen, die auf diese aus der hebräischen Bibel, die auf dieses Fest hinweisen sollen. Und hier im Land wird das wirklich mit einer Prozession zum Jordan hin auch begangen. Am 2. Februar eben die hochfeste Begegnung unseres Herrn, Gottes und Erlösers Jesus Christus mit Simeon und Anna, was wir auch schon in den Ikonen gesehen haben. Am 25. März das Hochfest der Verkündigung des Evangeliums. Am 6. August die Verklärung und am 15. August das Hochfest des Entschlafens Marias. Und hier gerade in dem unbeweglichen Festkreis sieht man, wie eigentlich der ganze Zyklus der Feste, die an Jesus erinnern, von Marienfesten umrahmt ist. Im Grunde genommen ist es ein Jahr, das von der Geburt bis zum Tod Marias geht. Und in dem Sinne hat Maria als Gottesgebärerin eben noch eine viel stärkere Position, als sie in den westlichen Kirchen hat. Und das hat etwas mit der Tempelsymbolik zu tun. Ich hatte aber auch hier am 15. August habe ich eben auch die Lesung aus der hebräischen Bibel, die bei allen Marienfesten gelesen wird, aus Ezechiel genommen. Das ist die Lesung von der Vision des neuen Tempels und dem östlichen Tor des Tempels, durch das eigentlich die Rückkehr der Gottesgegenwart erwartet wird, das aber ansonsten geschlossen ist. Und das ist dann eben die Mystik der orthodoxen Kirche zu sagen, dadurch, dass Maria schwanger geworden ist, hat sie nur noch die Tür aufgestoßen, dass Gott wieder in sein Heiligtum einzieht. Und das eben sozusagen als Maria, als eine neue Form des Tempels zu sehen, das ist letztlich das, was eben ihre hohe Bedeutung hier in dem Festkreis auch zeigt. Ja, hier noch eben die beiden Ikonen, die wir noch nicht gesehen hatten. Also die eine zeigt die Geburt Marias, wo man Anna sieht, die auf ihrem Bett ist. Das Kind Maria wird gebadet und daneben sitzt Joachim, ähnlich wie bei der Geburtsikone Jesu, auch so ein bisschen mit einem skeptischen, überlegenen Blick, was da eigentlich passiert. So einfach von der Szene her zu unterscheiden, ist jetzt die Geburt Marias oder die Geburt Jesu dargestellt. Was hilft es, auf den Heiligenschein des Kindes zu schauen? Denn hier ist es nur ein Heiligenschein ohne Buchstaben, während bei Jesus immer die griechischen Worte Hoon, der Seiende, eingeschrieben ist. Und das ist eine Sache, die hilft es zu erkennen. Und normalerweise ist eben auch die Geburtsszene Jesu mit der Grotte, mit der Höhle im Hintergrund. Und die zweite Ikone zeigt eben den Tempelgang Marias, wo wir hier Joachim und Anna, die Eltern, sehen und die kleine Maria, die Dreijährige, die auf den hohen Priester zugeht und in den Tempel gebracht wird. Und auch das ist sehr ähnlich nachher der Darbringung Jesu in den Tempel. Da sieht man auch im Grunde genommen Maria so als der erste Mensch dargestellt wird, der in gewisser Weise auch den Stationen im Leben Jesu nachgeht. Ja, und daraus ergibt sich eben auch, dass gerade Maria in den Hymnen der orthodoxen Kirche besungen wird. Das ist gerade der Hymnus Akathistos. Dieses Akathistos heißt, das ist der Hymnus, der im Stehen gesungen wird. Ein sehr langer Text. Ich habe hier nur eine Strophe ausgewählt, wo eben gerade das Vergleichen Marias mit dem Tempel ist, also der Raum Gottes, den der Raum nicht zu fassen vermag. Irgendwann wird die schwangere Maria, die in ihrem Schoß das Fleisch werdende Wort Gottes trägt, wird als der Raum der Tempel gesehen, wie es dann eben weiter heißt, du auserwähltes Gefährt dessen über den Cherubim, du erlesenes Gefäß dessen über den Seraphim. Also sie wird auch zur Bundeslade damit auch sozusagen das Öffnen des Tores kann man eben auch sehen mit der Formulierung, das Paradies hast du wieder zugänglich gemacht, du bist der Schlüssel zu Christi Königreich. Das sind im Grunde genommen alles Dinge, die man auch heute sehr schön für eine feministische Theologie ausnutzen kann, um so diese hohe Bedeutung Marias in dem Mysterium zu sehen. Ja, und ich habe euch auch noch ein paar Aufnahmen rausgesucht, wie der Hymnos Akathistos gesungen wird. Erstmal eine auf Deutsch gesungene Variante. Schiefgelaufen. Die Werbung, die da vorkommt, versuchen loszuwerden.
O ganz ihres lauteren Wesens Kinde, bekannte sie vor Gabriel. Das Wunder deiner Rede vermag ich nicht wahrzuhaben, denn mit Jauchzen kündest du mir die göttliche Erwählung.
Halleluja.
Erkannte Kunde zu erkunden suchen, flehte die Jungfrau zum Gottesdiener, wie es mir möglich sei, aus meinem unversehrten Leibe Gottes Sohn zu gebären, das sollst du mir sagen. Jener aber sprach voll Schauer, umso mehr ihr verkünden.
Sei gewünscht, der
Ja, da fällt auch noch mal auf, dass die orthodoxe Kirche, eigentlich alle Ostkirchen, auch keine Musikinstrumente kennen. Das ist ausschließlich der Gesang. Also es gibt keine Orgel, keine sonstigen Instrumente, die benutzt werden. Und es sind eben auch alles alte Melodien, die sich so bewahrt haben. Aber noch mal ein Beispiel, wie das auf Griechisch klingt.
האם פעם חשבתם לעצמכם כמה זמן הולך לנו להתעסקות באוכל, לעבוד בשביל הארוחה, קניות, חיתוך, הכנה, בישול, אכילה, ניקיון, אליפות אחרי האוכל, וחוזר?
זה בשווי מאה וחמישה שקלים, מנקה לעומק כל...
Israelische Werbung da drin ist ein bisschen lästig. Und nochmal ein Beispiel, das es sozusagen wirklich in der Kirche gesungen zeigt. Das hier sind ja jetzt mehr, könnte man sagen, eher Choraufführungen. Ja, so viel, ein paar Kostproben von dem Hymnos Akathistos. Ja, möchtest du jetzt, Anita, noch den Vergleich mit dem katholischen Kirchenjahr zeigen? Ja, du bist noch stumm geschaltet. Immer noch. Du bist stumm geschaltet.
Ich muss es nochmal neu. Ich komme da nämlich dann nicht mehr dran.
Okay, nein.
So, ja. Genau, hier könnt ihr den katholischen Festkreis sozusagen sehen. Genau, wir haben also einerseits den großen, also bei zwei große Kreise sozusagen, den Osterfestkreis, der dann eine verkürzte Fastenzeit im Vergleich zur Orthodoxie hat. Und eben den Weihnachtsfestkreis, der bei uns ja im Prinzip, das ist jetzt hier eigentlich noch alt, auch endet, beziehungsweise, nee, es stimmt, das ist richtig, der jetzt heute nach der Liturgiereform mit der Taufe des Herrn endet. Das heißt, das findet ihr hier genauso wie in der Orthodoxie, die Erscheinung des Herrn oder auch Maria Lichtmess genannt. Wir hatten das eben, die Tamar hat das erwähnt, als die Reinigung Mariens. Daran erinnert dieser Terminus Maria Lichtmess. Weil heute sagt man eigentlich eher Fest der Darstellung im Tempel.
Also es ist eben durch die Liturgiereform endet der Weihnachtsfestkreis nicht mehr mit dem 2. Februar, sondern eben mit Taufe
Genau.
des Herrn. Dadurch
Ja.
ist dieser 2. Februar jetzt, ja, ist ein bisschen isoliert, steht er da, könnte man
Genau,
sagen. Weil
genau. Es gehört
nämlich eben
zur.
nach der lukanischen Erzählung geht es ja wirklich bis dahin.
Genau, ja. Das hat sich verändert. Ansonsten haben wir im Grunde genommen die gleichen Feste, die wir nur zu einer anderen, also weil wir den Kalender ja anders haben. Das hatte die Tamer ja vorweggeschickt, dass das nicht identisch ist sozusagen, weswegen sich die Feste da leicht im Kalender verschieben. Und wir haben, was die Leseordnung angeht, ist es bei uns auch so, dass Johannes in der Osterzeit gelesen wird. Wir ansonsten immer den Wechsel der drei Evangelisten haben, der Synoptiker, die sich abwechseln im Kirchenjahr A, B, C, woraus die Hauptlesungen an den Sonn- und Feiertagen sind. Genau. Ja. Aber das sind, glaube ich, die wesentlichen Unterschiede und eben, dass es, wie gesagt, dass bei uns das Kirchenjahr sozusagen mit dem ersten Advent beginnt, wobei ich ehrlich auch gar nicht genau sagen kann, wann das so festgelegt worden ist. Also
Ich
ich
glaube, das ist frühestens im Mittelalter, das ist relativ
wahrscheinlich.
spät.
Ja. Und ich meine, man kennt es ja auch teilweise, glaube ich, noch aus Erzählungen, dass auch der Heiligabend nicht in der Form begangen wurde, sondern man auch in der Weihnachtsnacht oder man die Frühmette kannte. Auch das hat sich verändert im Grunde genommen. Wir haben früher war das Hochfest, so wie das hier auch noch steht, der Geburt des Herrn, wurde am 25. und nicht am 24. gefeiert. Und wir haben im Grunde genommen, ich meine, da kann man dann sagen, wir haben einerseits die 6 Wochen der Fastenzeit, die wir vor Ostern haben, vor der Karwoche haben. Und auf der anderen Seite ist für uns, das kann man hier an der lila Farbe erkennen, auch der Advent eigentlich eine gebotene Fastenzeit, die aber kaum irgendwo mehr, also kaum irgendwo mehr bekannt ist, sagen wir mal so. Die ist in den Farben des Kirchenjahres, also das, was die Priester tragen, natürlich noch präsent. Aber ich sage mal, im Bewusstsein der Bevölkerung, seitdem es überall Weihnachtsmärkte gibt, die spätestens mit dem ersten Advent beginnen, ist das eigentlich kaum mehr präsent.
Die
Genau.
orthodoxe Kirche hat im Grunde genommen neben dem großen Fasten vor Ostern vor allen Hochfesten einzelne Fasttage. Das gehört also immer zur Vorbereitung dazu. Und es gibt auch einige Hochfeste, die also auch so eine Woche oder sowas vorher haben. Und zu dem Fasten gehört auch immer, ich meine, es gilt auch für Sonntags, aber auch eben für die Hochfeste, dass man wirklich nüchtern sein muss, bis man die Eucharistie empfangen hat. Also von daher ist immer noch ein morgendliches Ganzfasten sozusagen. Das, was es früher ja auch mal in der katholischen Kirche gab, aber ich weiß nicht, weit das verpflichtend war, aber zumindest war es üblich weitgehend. Aber das ist, glaube ich, auch etwas, was so gut wie nicht mehr existiert.
Nee, das gibt's, das gab's nur noch, also ich kenne das noch aus der Zeit meiner Großmutter. Da waren auch die Gottesdienste natürlich zum Teil auch etwas früher. Bei uns sind die ja mittlerweile auch relativ spät, um 11 und um 12, während die früher auch spätestens um 8 oder um 9 waren oft Gottesdienste. Aber das gab es selbstverständlich. In den Klöstern wird das zum Teil noch, also dieses Nüchternheitsgebot, und auch den Freitag als Fasttag, je nachdem, wie streng die Klosterordnung sozusagen ist oder wie der Konvent das auch halten kann, wird das teilweise noch so noch praktiziert.
Ja, also im Prinzip soweit der Versuch, so ein bisschen einen Einblick in die Orthodoxie zu geben. Was ich euch auf dem Arbeitsblatt geschrieben habe, das war der Präsentation nicht dabei. Man muss bei der Berechnung der Feste in Jerusalem oder im Jerusalemer Patriarchat noch einrechnen, dass die Feste immer 13 Tage nach dem Datum, das ich jetzt aufgeschrieben habe, stehen. Also für das Jerusalemer Patriarchat ist der 1. September das, was für uns der 13. September ist, weil man im Jerusalemer Patriarchat nicht die Kalenderreform von der Umstellung auf den julianischen, des julianischen auf den gregorianischen Kalenders, wo im Mittelalter eben gewisse Dinge, die ungenau geworden waren, ein bisschen ausgeglichen wurden. Und die meisten orthodoxen Kirchen in Europa gehen ja nach dem gregorianischen Kalender, aber nicht das Patriarchat von Jerusalem. Das muss man also auch immer noch mitrechnen, wenn man hier die Feste mitfeiern möchte. Auf Ostern wirkt sich das nicht aus, weil Ostern ja eben nach dem Frühlingsvollmond bestimmt wird. Das hat nichts mit dem Kalender zu tun.
Ja, Katrin hat vielleicht ein paar Kirchen wiedererkannt. In den Abbildungen die Gabrielskirche, da sind wir gewesen. Wir waren ja auch zusammen in der Kirche von Kafarnaum. Die haben
Ja, das
uns
sind auch im Land die beiden orthodoxen Kirchen, die wirklich am ehesten zugänglich sind. Es ist nicht immer selbstverständlich, dass nicht orthodoxe